Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt sie Antran. Guten Tag. Schülerinnen und Schüler müssen zu Hause bleiben. Und alle anderen gehen weiter zur Arbeit. Das Thema Homeoffice wird zur Stunde auch beim Bund-Länder-Treffen zur Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen besprochen. Wie die Handwerkskammer Hamburg das Thema Homeoffice angeht, hören Sie gleich. Außerdem richten wir den Blick auf eine Personengruppe, die womöglich bei der Impfstrategie vergessen wurde. Menschen mit Behinderung. Wir erzählen heute die Geschichte einer Betroffenen. Und 2021 ist Superwahljahr in Deutschland. Los geht's im März in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Angesichts des hohen Infektionsgeschehens heißt es aber auch hier umdenken. Über Wählen und Wahlkampf in der Pandemie später mehr. In der Schweiz, Frankreich und Belgien gilt sie bereits. Die Homeoffice-Pflicht. Heute nun diskutieren auch Bund und Länder darüber, ob in Deutschland die Regeln für Heimarbeit verschärft werden sollen. Agenturmeldungen sprechen im Vorfeld des Treffens für verschärfende Maßnahmen. Bereits in der vergangenen Woche hat sich der Hamburger Senat zusammen mit Kammern und Verbänden für mehr Arbeit von zu Hause ausgesprochen. Mit beteiligt war unter anderem Hjalmar Stemmann, Präsident der Handwerkskammer Hamburg und damit Vertreter einer Branche, für die es nicht immer so einfach ist, die Arbeit einfach ins Homeoffice zu verlagern. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt: Herr Stemmann, ist Homeoffice bei Ihnen die Regel oder die Ausnahme?
Im Handwerk ist Homeoffice auf jeden Fall die Ausnahme. Die Arbeit kommt nicht zum Mitarbeiter, sondern der Mitarbeiter muss zur Arbeit gehen, entweder in einer Werkstatt oder auf einer Baustelle oder in anderen Situationen. Das Handwerk ist darauf angewiesen, dass es weiterhin zur Arbeit gehen kann.
Wie sieht denn Ihr Alltag allgemein aus in den Handwerksbetrieben?
Der Alltag ist schon durch Corona massiv betroffen, weil eben wesentlich weniger Kommunikation stattfindet, weil eben der direkte Kundenkontakt massiv eingeschränkt worden ist. Und selbst da, wo er möglich ist, findet er eben mit Maske und Abstand statt. Der Handschlag, der im Handwerk üblich ist, der fällt jetzt weg.
Stichwort Arbeitnehmer und vielleicht auch Kundenschutz. Ihre Arbeitnehmer kommen ja sicher auch viel in Kundenkontakt, zum Beispiel wenn es so einen Wasserrohrbruch gibt. Wie ist dafür gesorgt?
Das Handwerk versucht dort, wo man Kontakte mindern kann, das auch zu tun, indem man zum Beispiel Schadensbegutachtungen per Video macht oder entsprechende Gespräche online durchführt. Auch der ein oder andere Bürobereich kann vielleicht ins Homeoffice ausgelagert werden. Aber die eigentliche Arbeit, das, was das Handwerk auszeichnet, kann eben nicht ins Homeoffice gehen. Da ist unsere Empfehlung, dass der Mitarbeiter, der etwas repariert im Privathaushalt oder in einem Büro, möglichst keinen Kontakt mit dem Auftraggeber hat, dass der Auftraggeber sich im Nebenraum aufhält und unsere Mitarbeiter dann ungestört an der Schadensstelle den Schaden beheben, um dann möglichst schnell auch wieder das Gebäude verlassen zu können.
Und wer kontrolliert das?
Die Kontrolle muss natürlich auch durch den Auftraggeber erfolgen, aber auch da kann man in der Regel die Abstände einhalten, indem dann derjenige, der es kontrolliert, in den Raum hineingeht und die anderen vor dem Raum wiederum warten.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert eine Gefährdungsbeurteilung, eine individuelle, für jede Arbeit bzw. auch für jeden Arbeitsplatz. Haben Sie sowas?
Ich denke, dass die meisten Handwerksbetriebe das haben. Da gibt es Vorlagen von den Berufsgenossenschaften, die gemeinsam erarbeitet worden sind. Und das gehört eigentlich zum Standardwerk eines Handwerksbetriebs, dass er Gefährdungsbeurteilungen für seine Arbeiten macht und natürlich sie jetzt auch in Corona-Zeiten einmal aktualisiert.
Und wie sieht die in Corona-Zeiten aus?
Das ist gewerkeabhängig. Da sind dann Punkte drin wie Abstandsregeln und Maskentragen, die sicherlich für alle gelten, aber auch die besonderen Umstände des einzelnen Gewerks, die bei 137 verschiedenen Berufen natürlich nicht über einen Kamm geschert werden können.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
In meinem Beruf in der Zahntechnik, da sind es natürlich auch die Hygieneregeln, die wir gegenüber den Abformungen einhalten müssen, die wir von den Zahnärzten bekommen. Da sind es Regeln zum Händewaschen, wenn unsere Boten aus den Zahnarztpraxen kommen, aber genauso zur Desinfektion von Teilen, die unser Labor verlassen, bevor sie zum Zahnarzt gebracht werden.
Eine repräsentative Studie der Gewerkschaftszahn Hans-Böckler-Stiftung sagt, dass im ersten Lockdown mehr Menschen im Homeoffice waren als im zweiten Lockdown. Also im April waren es 27%, im November 14%. Wie sieht das bei Ihnen aus? Sind jetzt mehr oder weniger Menschen, die von zu Hause aus arbeiten können? Beziehungsweise woran haben Sie konkret in diesen 6 Monaten gearbeitet?
Ich kann das konkret für die Handwerkskammer sagen, die natürlich sehr stark büroorientiert ist. Dort haben wir nahezu alle Arbeitsplätze ins Homeoffice verlagert, die technischen Voraussetzungen geschaffen über mobile Arbeitsplätze, über größere Bandbreiten, die auf den Rechner der Handwerkskammer von außen zugegriffen werden kann, über eine Optimierung der Telefonanlage, sodass die Mitarbeiter in den einzelnen Homeoffices dann erreicht werden können. Im Handwerk, wie gesagt, kommt der Mitarbeiter zur Arbeit und nicht die Arbeit zum Mitarbeiter. Denn wer bringt seinen Wasserrohrbruch bei dem Klempner ins Homeoffice?
Besser nicht. Und was ich abschließend noch fragen wollte, weil man sich davon so schwer eine Dimension machen kann, wie viel kosten denn diese Maßnahmen Sie bisher?
Für die Handwerkskammer wird das in den Bereich von einigen 100.000 Euro gehen. Für die einzelnen Betriebe ist es extrem unterschiedlich, je nachdem, wie viele Arbeitsplätze er wirklich konkret aus seinem Verwaltungsbereich ins Homeoffice verlagern kann.
Wie die Handwerkskammer Hamburg mit dem Thema Homeoffice umgeht, habe ich mit Hjalmar Stemmern besprochen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Corona-Schutzmaßnahmen treffen viele in der Gesellschaft hart und sollten am besten alle schützen. Trotzdem bleiben manchmal wichtige Aspekte auf der Strecke, wie auch folgendes Beispiel zeigt. Während Menschen mit Behinderung in stationären Einrichtungen bei der Impfstrategie mitgedacht sind, gibt es für diejenigen, die selbstständig zu Hause leben, keine einheitliche Regelung beim Thema Covid-19-Schutzimpfung. Dabei gehören auch sie häufig zur Risikogruppe. Unser Landeskorrespondent Moritz Küpper hat mit einer Betroffenen über ihre Sorgen in der Pandemie gesprochen, für die sich niemand recht verantwortlich fühlt.
Ein Drogeriemarkt im Kölner Stadtteil Sülz. Saskia von der Burg, 44 Jahre alt, steht seit einigen Augenblicken vor dem Regal mit den Haarwaschmitteln. Es dauert wirklich ein bisschen.
Guck mal, stand doch richtig, war nur zu hoch geguckt.
Sie greift vorsichtig in das Regal. Von der Burg ist, wie es heißt, hochgradig sehbehindert. Da der Sehnerv betroffen ist, kann sie mitunter zwar Silhouetten, auch Farben erkennen, aber alles andere dauert, fällt schwer und führt momentan zu noch mehr Problemen als ohnehin schon.
Ich muss ja Sachen in die Hand nehmen, um zu erkennen, was es ist. Ich muss es also nah ins Auge halten oder ertasten. Soll man ja eigentlich nicht, muss ich aber machen. Und ich brauche vor einem Regal einfach länger als jemand anders.
Durch die Maske ist von der Burg Seefeld noch einmal mehr eingeschränkt. Seit März arbeitet sie, die beim Deutschlandradio in der Online-Redaktion beschäftigt ist, daher im Homeoffice, geht höchstens einmal die Woche noch zum Einkaufen, lässt eher liefern, denn von der Burgs Risiko ist groß.
Ich habe aufgrund eines Luftröhrenschnitts, den ich mit 5 Jahren hatte, habe ich ein Atemvolumen von 60%. Das heißt, ich kann zum Beispiel FFP2-Masken nicht tragen, da bekomme ich überhaupt keine Luft durch. Trage deswegen dann halt, wenn, nur ganz normale, diese Einmalmasken. Und selbst dadurch ist es schwierig, also Laufen ist schwierig, längere Zeit das Aufhaben. Ich könnte mich theoretisch befreien lassen, nur dann müsste ich jedes Mal, wenn ich ins Geschäft gehe, rumdiskutieren, mich erklären und da hat man auf Dauer ja auch keine Lust mehr drauf.
Ihr persönliches Risiko ist bei dieser Lungenleistung und der fehlenden Maskenschutzmöglichkeit natürlich deutlich höher.
Jetzt kommen die Einschläge natürlich auch näher. Und dadurch, dass die Leute auch relativ rücksichtslos sind, was Abstände angeht, wo ich ja nicht darauf reagieren kann, weil ich es halt nicht sehen kann in dem Moment, das stresst mich auch wahnsinnig. Das merke ich halt auch psychisch.
Was viele Menschen mit Behinderung irritiert, ist, dass ständig die Politik davon ausgeht, dass Menschen, die behindert sind, eine chronische Erkrankung haben, in Einrichtungen leben. Dabei lebt ein Großteil von ihnen zu Hause. Und diese Gruppe befindet sich seit März in Selbstisolation und wird die ganze Zeit vergessen, wenn es um passiven oder aktiven Schutz geht.
Hatte bereits Ralf Krauthausen, der Aktivist für Inklusion, kürzlich im Deutschlandfunk gefordert.
Und jetzt werden wir auch, obwohl wir alle optimistisch waren, bei der Auflistung der Phasen, wer geimpft werden soll, wann, komplett vergessen.
Das hat auch von der Burg feststellen müssen. Zwar müsste sie in Impfgruppe 2 sein, also mit den über 70-Jährigen, die in einigen Monaten dran sein sollen, aber...
Ich habe bei der Stadt Köln beim Gesundheitsamt nachgefragt, wie das mit Impfen ist. Die wussten nichts, die sagten, fragen Sie Ihren Hausarzt. Der Hausarzt schrieb mir eine E-Mail und sagte, ich weiß es auch nicht, fragen Sie mal die Krankenkasse. Und die Krankenkasse habe ich angerufen und habe gefragt, ob es möglich ist, dieses Lungenvolumen, diese 60% mal festzuhalten, damit man halt wenigstens was in der Hand hat, in welche Impfgruppe man dann gehören könnte. Und ich bekam die Antwort, nein, das dürfen wir aus Datenschutzgründen nicht. Was ich etwas befremdlich fand, weil ich meine, ansonsten wissen die auch, welche Medikamente ich nehme. Die haben meinen Schwerbehindertenausweis.
Wer sich in diesen Tagen bei den zuständigen Einrichtungen und Personen umhört, stellt fest, dass die Sorgen und Nöte von Menschen mit Einschränkungen aktuell nicht oder zu wenig gehört werden. Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung fordern beispielsweise einen schnelleren Zugang zu Impfungen.
Angesichts der im Moment nach wie vor starken Zahlen und auch Mutationen des Virus kann man schon sagen, dass es wünschenswert wäre, wenn die auch jetzt in dieser ersten Phase vielleicht schon berücksichtigt werden können.
Sagt Philipp Peters, Sprecher der Lebenshilfe NRW. Auch Claudia Mittendorf, die Landesbehindertenbeauftragte in NRW, hält fest, dass die Interessen von Menschen mit Behinderung zu wenig gesehen werden.
Das ist noch nicht mal absichtlich, sondern ich glaube einfach, wir haben jetzt immer den Fokus auf Seniorenheime, ältere Menschen, die sehr vulnerabel sind. Und damit vergessen wir noch andere gesellschaftliche Gruppen, die auch vulnerabel sind und die auch eine Problemlage haben. Und das sind die Menschen mit Behinderung.
Für von der Burg ist dagegen klar, es fehlt einfach die Lobby.
Weil nicht jeder hat die Energie, konkret für seine Belange einzustehen und sich zu erkundigen. Oder kann es dann auch einfach nicht. Und offensichtlich sind Autokonzerne, Luftfahrt, Schulen wichtiger im Moment.
Auf Nachfrage dieses Senders stellt NRWs Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, CDU, zwar klar, dass Menschen mit Behinderung beim Impfen in Gruppe 2 fallen und sagt auch,
vielleicht wird ja die Forderung des Bundes diese Woche ein bisschen verändert, dass es auch Einzelfallentscheidungen geben kann. Aber wenn wir dann Einzelentscheidungen kriegen, dann stelle ich mir auch die Frage, wer trifft die?
Saskia von der Burg, so scheint es, muss weiterhin alleine klarkommen beim Impfen und auch im Alltag.
Wurden Menschen mit Behinderung in der Pandemie vergessen? Sie hörten einen Beitrag von Moritz Küpper. Jüngst hat die rot-rot-grüne Minderheitsregierung in Thüringen zusammen mit der oppositionellen CDU entschieden, die Landtagswahlen zu verschieben. Sie soll dann gleichzeitig mit der Bundestagswahl stattfinden. Ein Grund dafür ist auch hier Corona. Denn in kürzester Zeit müsse das Parlament aufgelöst, SpitzenkandidatInnen ernannt und Wahlkampf betrieben werden. Ganz ohne physische Treffen. Während das eine Land die Wahl verschiebt, ist das andere schon mitten im Wahlkampf. In Rheinland-Pfalz findet am 14. März die Wahl statt, hat das Mainzer Innenministerium klargestellt. Wie? Anke Petermann berichtet über den Wahlkampfauftakt und mögliche Wahlszenarien.
Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl überlegen viele Rheinland-Pfälzer, ob sie am 14. März ins Wahllokal gehen oder Briefwahl beantragen und die Wahlunterlagen auf rotem Papier zu Hause ausfüllen. Antworten am Rande des Mainzer Wochenmarktes.
Sehr wahrscheinlich wird das Briefwahl sein, was für mich in Frage kommt.
Aus Sicherheitsgründen?
Genau.
Sicherheit und Infektionsschutz stehen für die Berufsschullehrerin im Vordergrund.
Ich werde wahrscheinlich an die Wahlurne gehen. Weil ich immer an die Wahlurne gehe. Ich denke, wenn das entsprechend organisiert ist, habe ich jetzt auch nicht so eine Angst. Je nachdem, wie es dann ist. Wenn es dann den totalen Lockdown gibt und nicht besser ist als jetzt, würde ich vielleicht auch Briefwahl machen. Aber ich habe ja noch die Hoffnung, dass es bis dahin besser aussieht.
Ich werde selbstverständlich Briefwahl machen. Da habe ich Zeit und das Risiko, mich zu infizieren, ist dadurch etwas minimiert.
Vielleicht ins Wahllokal, um zu gucken, wer da ist. Sehen wir dann. Ist ja noch ein bisschen hin. Da bekommt man ja auch die Wahlbenachrichtigung noch und dann kann man sich ja immer noch entscheiden.
Briefwahlunterlagen zu beantragen oder nicht, Das geht auch formlos, per Brief, Mail oder Fax, nur nicht telefonisch. Bis zum Freitag vor der Wahl, bei attestierter Krankheit sogar noch am Wahltag bis 15 Uhr.
Ab dem 1. Februar können die regional verantwortlichen Kommunen die Briefwahlunterlagen versenden,
sagt Innenminister Roger Lewenz von der SPD.
Der Wähler hat Zeit bis zum Wochenende der Wahl, bis an den 14. März heran. Und wir sind gerade dabei, mit der Post zu vereinbaren, wann die Briefkästen ein letztes Mal geleert werden.
Dass Briefwahl für ganz Rheinland-Pfalz oder einzelne Stimmbezirke angeordnet wird, hält Lewenz für extrem unwahrscheinlich. Wenn man am Wahlsonntag Brötchen beim Bäcker kaufen kann, ist auch das Wahllokal geöffnet, nennt er als Faustregel.
Damit ist gemeint, solange man den täglichen Bedarf noch kaufen kann, dann gibt es keinen Grund, ein Wahllokal zuzuhalten. Allerdings hat ja jede und jeder die Möglichkeit, Briefwahl ohne Angabe von Gründen durchzuführen. Und von dem her gehen wir mal davon aus, dass es eine sehr, sehr hohe Briefwahlbeteiligung bei unserer Bevölkerung geben wird.
Für die einen wird Briefwahl eine Corona-bedingte Premiere, für andere ist sie einfach normal. Wenig Überraschendes bietet der kontaktlose Pandemie-Wahlkampf. Ohne Haustürbesuche und Stände in den Innenstädten wirkt er blutleer. Zur digitalen Town Hall mit Promi Robert Habeck laden die Grünen für kommende Woche. Doch gerade ältere Wähler schrecken schon die Anglizismen ab. Die Wähler am Rande des Mainzer Wochenmarktes beschäftigt anderes.
Natürlich schon sehr die lokale Politik auch, ne? Also was jetzt weiter mit Schulpolitik passiert, ist für mich jetzt so interessant im Moment. Gesundheitspolitik und ganz viel Digitalisierung wünsche ich mir, ne? Das ist ja jetzt ein halbes Jahr auch nicht so viel passiert, obwohl klar war, dass es möglicherweise wieder einen Lockdown geben wird. Und da wünsche ich mir mehr.
Mit K fangen beide Wahlkriterien dieses Passanten an.
Krisenbewältigung. Klimaziele ja, aber nicht in dem Stil, wie es die Grünen momentan praktizieren.
Sondern gemäßigter, wünscht er sich. Aber nicht nur Inhalte zählen. Dem Paar, das soeben vom Einkaufen kommt, sind auch strategische Überlegungen wichtig.
Ich bin beispielsweise grundsätzlich der Ansicht, dass eine Regierung auch nach einer bestimmten Zeit mal wechseln sollte, von den Farben her. Und das hat nicht nur etwas mit den Inhalten zu tun.
Findet der Befürworter eines Regierungswechsels. Seine Frau stimmt zu.
Ich bin die parteilichen Verflechtungen ziemlich leid und wünsche mir schon auch einen Wechsel, unbedingt einen Wechsel.
Diesen Wunsch teilt die Wählerin laut der jüngsten Umfrage mit einer Minderheit. 63% der Befragten zeigten sich im SWR-Politrend zufrieden oder sehr zufrieden mit der rheinland-pfälzischen Ampelkoalition. Die Kritikerin dagegen wäre für ein neues Bündnis.
Ich persönlich tendiere gerade zu so Gruppierungen wie Freie Wähler oder so. Ich finde, die haben auch durchaus eine Chance verdient.
Dass sie imstande sind, Chancen zu nutzen, haben die Freien Wähler in Bayern gezeigt. Dort regieren sie seit 2018 mit der CSU. In Rheinland-Pfalz tritt die Partei am 14. März erstmals mit einer Landesliste an, an der Spitze Joachim Streit, umtriebiger und bürgernaher Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Neben den Freien Wählern buhlen allerdings 7 weitere kleine Parteien darum, erstmals in den Mainzer Landtag einzuziehen. Bislang wird keinem dieser Aspiranten zugetraut, das zu schaffen.
Und damit endet Deutschland heute. Am Mikrofon bedankt sich Antran. Machen Sie es gut.